Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles klar. Der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Ob Überschwemmungen, ausgetrocknete Flüsse und Seen, sinkendes Grundwasser, vertrocknende Wälder und durstende Felder oder Wasserentnahmeverbote und Produktionsausfälle. Deutschland befindet sich längst in einer Wasserkrise. Mit unterschiedlichen AkteurInnen besprechen wir in unserem Podcast, wie wir das immer kostbarere Nass schützen können. Folgt uns dabei und taucht ein in die Welt des Wassers. Wir suchen die Nähe zu Ihnen beim Wohnen, zum Sport oder einfach zum Seele baumeln lassen. Seen. Das sanfte Plätschern tut uns gut. Wir beobachten Vögel und Fische oder wie die Wolken über das Schilf jagen und erfreuen uns am Froschkonzert. Doch in unseren Seen und Talsperren, aber auch Teichen und Tümpeln ist vieles im Umbruch. Steigende Temperaturen, ausbleibende oder extreme Niederschläge infolge der fortschreitenden Klimakrise führen darin zu gravierenden Veränderungen. Diese kommen zu den Belastungen etwa durch Dünger, Pestizide und Schadstoffe sowie menschliche Nutzung noch obendrauf. Mit Professor Carsten Rinke, Leiter des Departments Seenforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg, besprechen wir heute Probleme und Lösungsansätze. Und so viel sei vorweggenommen. Es gibt auch Positives zu berichten. Währenddessen wir noch um eine Begrenzung der globalen Erderwärmung um 1,5 Grad ringen, haben ja viele Seen in Deutschland die 2-Grad-Marke zumindest an der Oberfläche bereits geknackt. Wie kommt denn das und welche Folgen hat das für die Gewässer?
Zum einen ist erstmal die Erwärmung über den Landflächen sowieso stärker als über den Ozean. Dieses Paris-Ziel 1,5 Grad Erwärmung bezieht sich ja auf die globale mittlere Temperatur. Das bedeutet eben ganz einfach, dass die Erwärmung über dem Ozean eben in diesem Fall etwas kleiner ausfällt und über den Landmassen etwas höher. Und da die Nordhalbkugel so überproportional viel Land enthält, ist dort die Erwärmung einfach besonders stark. Und dann kommt eben hinzu eine Besonderheit in der Physik des Sees, dass das Gewässer im Sommer geschichtet ist. Oben ist es warm, unten bleibt es kalt aufgrund der Dichteunterschiede. Und deswegen erwärmt sich eben diese Oberfläche besonders stark. Nicht nur wegen der Lufttemperatur, sondern eben auch, weil wir zunehmend im Sommer diese typischen Hochwetterlagen haben, wo hohe Lufttemperatur mit hoher Sonneneinstrahlung und vor allen Dingen langer Sonneneinstrahlung zusammenfällt. Die Sonne bringt, wenn sie richtig scheint, im Hochsommer fast 1000 Watt pro Quadratmeter. Das ist also wirklich eine sehr, sehr starke Heizung, die man da anmacht. Deswegen erwärmt sich die Oberfläche besonders stark.
Okay, und wie stecken das die Seen weg?
Wir beobachten neben der Erwärmung, das ist ja erstmal eine rein physikalische Größe, auch starke Veränderungen im Stoffhaushalt. Man merkt also bereits so eine Erwärmung von nur 1, 2 oder 3 Grad schon sehr deutlich. Nicht so unbedingt in diesen maximalen Temperaturen, ob das 25 oder 26 Grad sind, das ist nicht so relevant. Es ist auch früher im Sommer ab und an mal für ein paar Tage sehr heiß geworden. Es sind eher so die saisonalen Abläufe, die sich dadurch verschieben, die Eisbedeckung verschwindet, die Seen gehen früher in die Schichtung, in die Sommerschichtung. Sie sind viel länger geschichtet, also vielleicht heute 2 oder 3 Wochen länger als früher. Das heißt auch, dass die Algen mehr Zeit haben, um zu wachsen. Die Vegetationsperiode wird länger. Wir haben stärkeres Algenwachstum, also Eutrophierung. Wir haben Probleme im Sauerstoffhaushalt. Der Sauerstoff nimmt eben viel stärker ab, weil das Gewässer länger in diesem geschichteten Zustand ist, wo die atmosphärische Wiederbelüftung schlecht abläuft. Und in einigen Seen beobachten wir auch durch die Erwärmung einfach eine stärkere Rücklösung von Nährstoffen. Also die Temperatur bewirkt ja auch eine Mineralisierung. Biomasse baut sich schneller ab, wenn es warm ist, sodass wie generell in allen Ökosystemen eine Erwärmung einfach auch zu einer Beschleunigung führt. Und das betrifft eben auch die Nährstoffversorgung. Auch die Nutzung des Menschen stehen in Gefahr, einfach allein schon deshalb, weil die Qualität sich vermindert, aber auch, weil viel mehr Wasser verdunstet. Wir haben ja auch Wassermengen, mäßig Limitationen, auf die wir achten müssen in Zukunft. Und selbst beim Baden fällt mir ein, klar, ich gehe auch lieber in warmes als kaltes Wasser, das ist auf der Hand liegend, aber wir haben zum Beispiel in Süddeutschland, wo es ja noch ein bisschen wärmer ist als hier oben bei uns, zunehmend Probleme im Sommer mit so Dingen wie Badedermatitis. Also es kommen auch andere Krankheiten hinzu. Badedermatitis ist etwas, was von Parasiten auf Enten übertragen wird und eigentlich nur den Menschen so richtig befällt, wenn es massiv auftritt, und dafür muss es sehr warm werden. Am Bodensee ist es ein paar Mal aufgetreten. Mit solchen Sachen werden wir deutschlandweit viel häufiger Bekanntschaft machen.
Welche Folge hat denn der auch noch so kleine verschwindende Dorfteich oder kleine Tümpel für die Artenvielfalt? Und warum ist das Trockenfallen klimarelevant?
Die kleinen Gewässer werden, das möchte ich noch mal vorne wegschicken, von der Forschung nicht gut erfasst. Also die Umweltforschung, die stattfindet, die fokussiert schon eher auf die größeren Seen. Also Hotspot ist Bodensee oder auch unsere großen Talsperren werden relativ gut beobachtet. Eben der kleine Dorfteich viel weniger. Und das ist uns auch aufgefallen, dass diese Kleingewässer massiv verschwinden oder verschwunden sind, gerade in den Dürrejahren. Was einfach dadurch kommt, dass die Seen grundwassergespeist sind und wenn die Landschaft verdürrt und austrocknet und der Grundwasserspiegel eben um 1 Meter sinkt, das war so ungefähr die Größenordnung, dann sind eben Gewässer, die eigentlich 1 Meter tief sind, trocken. Und das ist vielleicht gar nicht so ein großer Verlust an Wasserfläche, den wir damit deutschlandweit erleiden, aber eben ein sehr, sehr großer Biodiversitätsverlust, weil dieser semi-aquatische Lebensraum sehr artenreich ist. Es gibt viele Arten, die auf das Wasser in der Vermehrung angewiesen sind. Denken wir mal an die ganzen Amphibien, aber auch sehr viele Insekten. Dann die aquatische Fauna, Amphora, also Muscheln, Krebse und so weiter, all diese Organismen sterben, wenn das Gewässer einmal austrocknet. Und deswegen ist das ja für die Biodiversität in der Landschaft ein sehr großer Einschnitt, wenn so eine Austrocknung passiert. Und es geht sofort mit dem Verschwinden vieler Arten einher, die auch bei einer Wiedervernässung nicht gleich wieder da sind. Es gibt auch Arten, die da resistent dagegen sind. Wir verändern jetzt sozusagen unsere Arteninventare hin zu Organismen, die mit Austrocknen besser zurechtkommen, weil sie Dauerstadien haben oder ja Eier, die auch Austrocknen überleben können, solche Sachen. Aber viele der wichtigen, sehr wertvollen Arten sterben dann in diesen Gewässern aus.
Und ist also, das Trockenfallen klimarelevant?
Ja, ist es, aber in beide Richtungen. Alle Seen und Teiche verlanden mit der Zeit und haben am Ende eine lange Zeit, wo sie quasi einen moorähnlichen Zustand einnehmen. Und das ist ja eigentlich ein Zustand, der auch sehr viel Kohlenstoff binden kann. Hier läuft das ganz anders ab, weil eben unsere Gewässer nicht nur austrocknen, sondern auch sehr stark nährstoffbelastet sind. Die haben also eine viel höhere Produktion und dort fault dann die Biomasse, der Torf in einem Moor, der akkumuliert ja und wird nicht abgebaut und der nährstoffbelastete Teich, der fault eher und entlässt eben nicht nur CO2, sondern auch sehr viel Methan, was ja das viel klimapotentere Gas ist und gerade diese Emission von Methan, die damit einhergeht, die ist hochgradig klimarelevant. Aber nochmal andersrum gesprochen, wenn wir all unsere Gewässer in einem guten ökologischen Zustand hätten, dann würden sie eine sehr große Kohlenstoffsenke sein können.
Mhm. Neben den Teichen verschwinden ja sogar ganze Seen. Das wohl prominenteste Beispiel ist in Brandenburg der Friesdorfer See. Auch der BND Brandenburg beschreibt in seinem im Mai 2024 veröffentlichten ersten Brandenburger Seenreport teils erheblich sinkende Wasserstände. Welche Gründe gibt es denn für das Absinken des Wassers in Seen? Und was macht Seen im Klimawandel denn so besonders verletzlich?
Das Beispiel vom Friesdorfer See ist sehr treffend. Ich kenne auch ähnliche Untersuchungen vom Sediner See, der ja gleich daneben liegt und geologisch demselben Schicksal unterworfen ist. Diese Probleme, die wir dort haben, sind eine direkte Konsequenz der Dürre, die wir hatten von 2018 bis 2022. Mehrere Jahre mit hohen Niederschlagsdefiziten, absinkenden Grundwasserständen und damit trocknet die Landschaft aus und der Seespiegel sinkt einfach, weil der Grundwasserspiegel sinkt. Wir haben immer mal trockene Zeiten gehabt, aber in der Intensität haben wir das so nicht erwartet. Für den mediterranen Raum ist das schon lange prognostiziert und jetzt haben wir eben gelernt, dass uns das auch treffen kann. Was mich auch dazu animiert hatte, die Grundwasserdynamik mal etwas genauer anzugucken. Das ist für einen Seenforscher nicht unbedingt auf der Hand liegend, haben wir aber gemacht für Sachsen-Anhalt und Brandenburg, wo wir auch gesehen haben, dass ja Absenkungen so in der Größenordnung von 1 Meter in vielen Regionen auftauchen. Was mich jetzt allerdings auch wieder beeindruckt hat, wir haben auch gemerkt, das kann sich auch ganz schön schnell wieder auffüllen. Also ich habe immer gedacht, diese 3 trockenen Jahre kann man nicht in einem Jahr wieder auffüllen. Aber wir haben zumindest hier in unserer Region das im Laufe des letzten Jahres geschafft. 2023 und der Winter 2024 war tatsächlich so überdurchschnittlich nass, dass wir unsere Grundwasserdefizite auch wieder aufgefüllt haben. Das ist in Brandenburg in vielen Bereichen auch der Fall, nicht überall. Und ich kenne leider auch nicht die aktuellen Wasserstände vom Freesdorfer See. Ich weiß aber, dass der Sediner See deutlich wieder an Wasserpegel hinzugewonnen hat. Der ist noch nicht wieder auf dem alten Stand, aber es zeigt sich eben, das geht auch wieder andersrum. Insofern habe ich die Dramatik doch etwas überschätzt und daraus gelernt, dass die Landschaft eben auch ein gewisses Anpassungspotenzial hat. Wenn es also sehr lange sehr trocken ist, dann vermindert sich einfach auch der Wasserverlust aus der Landschaft, weil die Wasserstände in den Fließgewässern eben sehr stark absinken und auch die Vegetation einfach vertrocknet, abstirbt und nichts mehr verdunstet. Und dadurch wird der Wasserverlust auch begrenzt. Und wenn es dann mal richtig gut regnet, dann kann es dadurch auch wieder schneller aufgefüllt werden. Also es gibt eine gewisse Adaptivität, wie wir das nennen, der Landschaft dazu. Nichtsdestotrotz habe ich auch verstanden, dass wir eben gerade diese Eigenschaften der Landschaft, die die Adaptivität vermitteln, die müssen wir stärken. Und dann muss man die Landschaft anders bewirtschaften. Das ist die Aufgabe, die uns bevorsteht.
Die Grundwassernutzung spielt ja auch eine Rolle, also dass wir das Grundwasser auch übernutzen?
Regional ja, bundesübergreifend eher weniger. Regional, lokal da, wo eben größere urbane Räume versorgt werden müssen. Das ist im Berliner Raum eklatant. Der Niederschlag, der über der Berliner Fläche fällt, der würde gar nicht reichen, das Trinkwasser bereitzustellen. Also Berliner Raum, aber auch Wasserversorgung von Frankfurt zum Beispiel, also im hessischen Ried, wo man Grundwasser nutzt und bewusst wieder artifiziell anreichert, damit es eben nicht übernutzt wird. Also wir haben auch Lösungen dafür. Und das ist auch eine Strategie, die hier in Magdeburg gerade vorangetrieben wird, da das geplante Intelwerk ja auch einen sehr hohen Wasserbedarf hat und was man damit auch gut managen kann.
Die Klimakrise kommt ja auf die bereits seit Jahrzehnten bestehenden Belastungen unserer Gewässer noch obendrauf. Vielleicht so als Stichworte Nitrat- und Pestizideinträge, Plastik, Mikroplastik, aber auch die Nutzung von Seen für Badespaß, das hatten wir ja schon, und Wassersport, sowie den Schiffsverkehr. All das findet ja auch in unseren Seen statt. Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung mit Möglichkeiten einer nachhaltigen und klimaangepassten Nutzung sensibler Ökosysteme. Was ist denn aus Ihrer Sicht also zu tun für unsere Seen?
Ja, die Problematik, die Sie ansprechen, das möchte ich noch vorne wegschicken. Das ist für uns aus wissenschaftlicher Sicht oft gar nicht so einfach zu greifen. Also was passiert, wenn viele Stressoren zusammenwirken. Die Wissenschaft ist darauf ausgerichtet, verändere nur eine Sache und schau die Effekte an, damit man auch diese Effekte mit der entsprechenden Ursache verknüpfen kann. So funktioniert Erkenntnisgewinn in der Forschung. Und wenn eben viele Dinge gleichzeitig passieren, hat man oft große Probleme, das auseinanderzuhalten. Deswegen ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten, wie man sich genau anpasst. Was wir merken, ist Folgendes. Der Klimawandel hat sehr, sehr ähnliche Symptome wie die Eutrophierung. Die Eutrophierung ist also die Steigerung der Produktivität unserer Ökosysteme durch Zuführen von Düngestoffen, also Stickstoff, vor allen Dingen auf der Landfläche. Aber im Gewässer ist es eher der Phosphor. Wir haben viel höhere Phosphoreinträge in unsere Gewässer, als wir das natürlicherweise vor 100 Jahren hatten. Da waren wir noch relativ nah am naturnahen Zustand. Sodass also heute, wenn die Seen größer 50 Hektar nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie beurteilt werden, größtenteils in einem schlechten oder nur mäßig guten Zustand sind und nur sehr wenige in einem natürlichen oder naturnahen. Wir haben also schon von vornherein unsere Gewässer sehr stark mit Nährstoffen belastet. Und jetzt kommt ein Stressor hinzu wie der Klimawandel, der im Grunde genau ähnlich wirkt und auch die Produktivität der Ökosysteme steigert. Wir haben also die Situation, dass die ganzen Anstrengungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, um die Eutrophierung einzudämmen, das ist an vielen Orten passiert. Man hat Kläranlagen ausgebaut, wir holen mehr Stoffe aus den Kläranlagen, aus dem Abwasser raus als früher. Es ist viel passiert, auch die Landwirtschaft hat die entsprechenden Auflagen. Damit sind die Gewässer auch in einen besseren Zustand gekommen, das merken wir auch. Ja, die Nährstoffkonzentrationen nehmen ab, aber in den letzten 10 Jahren nehmen die negativen Erscheinungen auf einmal wieder zu. Also wir haben häufiger Blaualgenblüten, wir haben Fischsterben, wir haben typische Eutrophierungserscheinungen wie Sauerstoffarmut im tiefen Wasser. Und der Klimawandel macht jetzt sozusagen die ganzen Anstrengungen, das ganze Geld, das wir ausgegeben haben im Gewässerschutz, das macht der Klimawandel zunichte. Wir müssen für die Anpassung der Gewässer unsere Anforderungen an den Nährstoffhaushalt noch viel, viel höher schrauben, als wir es jetzt schon haben. Wir werden in Zukunft höhere Anforderungen an unser Wassermanagement und Nährstoffmanagement stellen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was man machen müsste. Das sind eher Utopien, von denen ich hier spreche, weil ich genau weiß, dass wir dafür sehr große Investitionssummen bewegen müssen und über lange Zeiträume sprechen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir langfristig den Kreislaufgedanken, den wir auch in anderen Stoffströmen haben, auch aufs Wasser anwenden müssen. Genauso wie wir das Papier wieder verwenden, statt Bäume abzuholzen, müssen wir uns daran gewöhnen, das Wasser, das wir konsumiert haben, in der Kläranlage wieder so sauber zu machen, dass wir es der Umwelt zurückgeben können. Das muss wieder so sauber sein, wie das Wasser, das wir aus der Umwelt entnommen haben. Denn dann können wir es auch zurückführen. Dann können wir es ins Grundwasser anreichern. Wir können es in der Landwirtschaft zur Bewässerung nehmen. Und genauso auch die Stoffströme, die durch die Nährstoffe und Düngemittel bewegt werden. Ja, für jedes Kilo Stickstoff müssen wir 1,5 oder 2 Kilo Öl investieren im Haber-Bosch-Verfahren. Bringt es auf den Acker, verlieren dort eine sehr große Menge an Nährstoffen erstmal sowieso direkt in die Gewässer und dann in die menschliche Nahrungskette. Und dort wird es in den Kläranlagen einfach vernichtet, der Stickstoff. Der muss wieder zurück auf den Acker und zwar möglichst mit hoher Effizienz. Da sehe ich großen Bedarf, auch technischen Entwicklungsbedarf. Das ist hier nicht so, dass wir genau wüssten, wie das zu lösen sei und es nur eine Frage des Geldes ist. Das ist nicht so. Wir haben viele ernsthafte Probleme, die hier mit zu lösen sind und wo vieles zusammenkommt und eine Fachdisziplin, wie ich sie jetzt schon vertrete, überhaupt nicht in der Lage wäre, eine Lösung bereitzustellen.
Vom See zur Talsperre. 39% des Trinkwassers in Sachsen kommen tatsächlich aus Talsperren. Ist also ein großes Thema bei uns hier in Sachsen. Nicht nur in Sachsen, auch in Thüringen mit über 40%. Wir sind damit bundesweit schon deutlich anders aufgestellt als viele andere Bundesländer, wo überwiegend Grundwasser für die Trinkwasserversorgung genutzt wird. Was sind denn die Chancen und Risiken von Talsperren?
Talsperren sind auf deutscher Ebene regional nicht ersetzbar, weil es gibt eben einfach viele Regionen, in denen die Grundwasserverhältnisse nicht ausreichend sind. Sachsen, Thüringen, aber auch Bereiche in Nordrhein-Westfalen und auch hier im Harzumland wird ja viel Trinkwasser aus Talsperren gewonnen. Deswegen sind die unersetzlich. Es geht sozusagen gar nicht so sehr um die Frage, baue ich jetzt eine Talsperre oder nutze ich Grundwasser? So ist die Frage nicht. Die Sache ist, wir brauchen Trinkwasser für die Versorgung der Bevölkerung und in manchen Regionen reicht das Grundwasser eben nicht aus oder ist so mit Nitrat belastet, dass es nicht nutzen kann. Das tritt in Norddeutschland auf. Deswegen fließt das Wasser aus den Talsperren des Westharzes auch bis nach Bremerhaven runter. Ja, das muss man auch nochmal dazu sagen. Grundsätzlich hat eine Talsperre gegenüber dem Grundwasser ein paar Herausforderungen, denn es ist nicht so ein großer Speicher. Das Grundwasser ist der größte Wasserspeicher, den wir überhaupt in der Landschaft haben. Ein trockenes Jahr ist für eine Talsperre etwas, was sie gerade noch so machen kann. Dafür ist sie ausgelegt. Aber beim Grundwasser ist das kein Problem. Das ist so ein großer Speicher. Da muss es schon mehrere Jahre trocken sein, dass wirklich was passiert. Das ist jetzt eingetreten, das muss man auch sagen. Aber das Grundwasser ist unempfindlicher als die Talsperre. Deswegen ist das Management von Trinkwasserressourcen über Talsperren eine viel höhere Herausforderung, als das beim Grundwasser der Fall ist. Ich habe natürlich auch ein paar Vorteile. Eine Talsperre ist ja ein technisches Bauwerk. Da kann ich also steuern, wie viel Wasser lasse ich raus, wie viel hebe ich auf, aus welcher Tiefe lasse ich es heraus. Da haben wir in den letzten Jahren viel gelernt, dass man damit auch eine gewisse Klimaanpassung realisieren kann, weil man eben die Erwärmung ein bisschen abpuffern kann oder Blaualgenblüten vermeiden oder abschwächen kann. Da bietet die Talsperre ein paar Optionen. Und wir wollen auch mal nicht vergessen, dass die Talsperren ja auch noch andere Funktionen bereitstellen für die Menschen, also den Hochwasserschutz allen voran, aber auch, das haben wir in den Dürrejahren gemerkt, eben im Sommer die Fähigkeit, den Abfluss in den Fließgewässern zumindest auf einem gewissen Level zu stabilisieren. Das ist auch nicht nur ökologisch sinnvoll, um die Organismen da drinnen zu schützen und zu erhalten, sondern dafür gibt es auch menschlichen Bedarf. Denken Sie mal an die Industrien, die dann vielleicht unterhalb liegen und aus diesem Fließgewässer Kühlwasser entnehmen wollen oder Prozesswasser. Da muss einfach eine gewisse Abflussmenge da sein. Und diese regulierende Funktion ist ohne die Talsperren in der Form auch nicht machbar.
Reichen denn Ihrer Meinung nach Trinkwasserschutzgebiete rings um die Talsperren aus, um unser Trinkwasser auch künftig zu schützen? Oder stellt sich die Frage in der Klimakrise neu?
Ich glaube, dass wir da unsere Hausaufgaben weitestgehend erledigt haben. Die deutschen Talsperrenbetreiber, das sind ja auch oft Unternehmen oder Verbände mit einer sehr hohen Fachkompetenz in ihrer Region, die haben schon viele Jahre sehr darauf geachtet, dass ihre Einzugsgebiete in einem guten Zustand sind und man hat dort mit den Landwirten Regelungen gefunden und so weiter. Gibt natürlich auch hier und da nochmal ein Problem, aber grundsätzlich sind wir gut aufgestellt. Trotzdem hat uns ein Schlag von hinten getroffen. Wir haben nämlich in den Dürrejahren lernen müssen, dass teilweise der Wald einfach stirbt. Wir haben lange Jahre unsere Talsperren-Einzugsgebiete so gemanagt, dass wir möglichst viel Wald haben, denn das ist eine sehr naturnahe Gestaltung mit wenig Nährstoffexporten und einer sehr ausgleichenden Wirkung auf den Wasserhaushalt in der Landschaft. Und wir haben zum Beispiel im Einzugsgebiet der Rabode-Talsperre, das ist die größte Trinkwassertalsperre Deutschlands, 3/4 des Waldes verloren in den Dürrejahren. Und das ist etwas, was uns nicht klar war. Wir können ja durch das enorme Wissen, das wir über den Klimawandel bereits haben, schon ziemlich gute Prognosen abgeben, wie sich meinetwegen eine Temperaturentwicklung vollzieht bei einem bestimmten Emissionsszenario. Und dann können wir zum Beispiel gucken, was macht das mit dem See, wenn es jetzt 2 oder 3 Grad wärmer ist. Aber das alleine ist dann möglicherweise gar nicht ausreichend, weil sich auf einmal andere Randbedingungen ändern, die wir gar nicht auf den Schirm hatten. Das hätten wir nie gedacht, dass dort 3/4 des Waldes sterben. Und das verändert natürlich massiv den Wasser- und Nährstoffhaushalt. Also da sind die Konzentrationen zum Beispiel von Nitrat ganz andere jetzt in diesen Talsperrenzuläufen, als das vorher beim bewaldeten Zustand der Fall war. Das ist etwas, was mir Unbehagen hervorruft als Wissenschaftler, dass ich möglicherweise bestimmte Änderungen gar nicht auf dem Plan habe. Ich kann sie auch nicht vorhersagen. Und dann auf einmal mit neuen Wahrheiten konfrontiert bin, auf die ich gar nicht vorbereitet bin. Das trifft natürlich jetzt einen Betreiber der Talsperre noch viel schlimmer als den Forscher auf der Talsperre.
Wir sind ja jetzt schon immer mal abgebogen in Richtung Lösungen, Maßnahmen. Wenn Sie jetzt tatsächlich in der Lage wären, 3 Maßnahmen politisch durchzusetzen mit dem Ziel, Seen und deren Einzugsgebiete nachhaltig zukunftsfest zu machen, welche wären das denn für Sie?
Ich gebe Ihnen mal 3 Stoßrichtungen, die ich für wichtig halte. Ja, das eine ist die langfristige Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes. Es geht also um Wassermenge. Eben Versiegelung zu stoppen, die Entwässerung der Landschaft durch Drainagen und Gräben zu begrenzen oder so steuerbar zu machen, dass ich sie an- und abschalten kann. Denn wir werden auch immer wieder sehr feuchte Phasen haben. Das macht keinen Sinn, dann immer in die Extreme zu verfallen und nur in die eine Richtung zu steuern. Es muss im Grunde steuerbar sein, sodass wir adaptiv reagieren können. Das ist das eine. Die zweite Stoßrichtung geht mehr in Richtung Wasserqualität und zielt auf das Nährstoffmanagement, wo es eben, wie ich vorhin schon angesprochen habe, vor allen Dingen darum geht, den Kreislaufgedanken voranzubringen, also die Nährstoffe, die wir in der Landwirtschaft ausbringen und über die menschliche Nahrungskette wieder zurückholen, auch möglichst vollständig wieder zu recyceln, um diesen Kreislauf zu etablieren und auch das Energieinvestment in die Herstellung von künstlichen Dünger begrenzen. Ja, das ist die zweite Stoßrichtung. Und die dritte Stoßrichtung ist etwas, mit dem ich mich selber sehr wenig beschäftige als Forscher. Ich nehme das aber trotzdem als sehr großes Problem wahr, nämlich die zunehmende Invasion fremder Arten in unsere Lebensräume, die man in vielen Beispielen auch gar nicht aufhalten kann. Das muss man mal sagen. Aber es gibt ein paar Dinge, die sind wirklich dumm. Also, dass im Aquarienhandel man dort Garnelen oder ja, Krebse kaufen kann, die hier leben können, wo die Wachstumsbedingungen und die Wachstumsanforderungen der Aquarienarten so gestaltet sind, dass wenn die jemand freilässt, die sich bei uns auch etablieren können. Sowas muss man unterbinden. Wenn man hier eine tropische Art verkauft und die Leute haben das im Wohnzimmer bei ihrem Aquarium mit 23 Grad, dann soll mir das recht sein, weil die sterben dann beim nächsten Winter. Aber Neozoen und Neophyten sind sehr stark vertreten in den aquatischen Ökosystemen. Die großen Flüsse sind teilweise dominiert von neuen Arten. Also die Biomasse der neuen Arten ist viel höher als die der einheimischen Arten. Und es bringt ja nichts, wenn wir total viel Geld ausgeben für Habitaterhaltung, Biodiversitätsschutz und so weiter und gleichzeitig aber unsere Landschaft mit diesen ganzen fremden Arten überschwemmen. Ja, da muss man einfach bestimmte Dinge unterbinden.
Und das scheint mir zumindest erstmal eine sehr greifbare Sache zu sein, die man durchaus regeln kann.
Das ist die einfachste.
Ja, ja, genau. Ich habe aber noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, wie Sie zu Solaranlagen auf Seen stehen. Gut fürs Klima und für den See oder wie schätzen Sie
das? Das Thema kommt ziemlich massiv. Das eine ist die Ästhetik. Dazu kann ich mich nicht äußern. Das ist jetzt eine Frage, die jeder für sich beantworten muss. See ist ja erstmal auch ein Naturraum. Die Leute gehen hin, um sich zu erholen. Und so eine Photovoltaikanlage ist schon was anderes. Haben wir aber ein Land mit den Windrädern im Grunde auch gemacht. Wenn die Fläche auf dem See verhältnismäßig klein bleibt, dann ist es für den See keine große Veränderung. Also ich sag mal, kleiner 3-4% der Seefläche. Nicht schlimm. Ich würde mich dem nicht verschließen. Ich will auch nicht sagen, wir müssen das auf jeden See machen. Das hängt sehr stark davon ab. Es muss auch jemand den Strom abnehmen und wir müssen Infrastrukturen dort aufbauen und so weiter, bringen Dinge ins Gewässer, es muss verankert werden. Das muss man nicht in jedem See machen, aber in einem See, der zum Beispiel im urbanen Bereich ist, wo man den Strom gut los wird und wo das Gewässer sowieso total stark menschlich genutzt wird, ja, warum nicht? Ja, also da habe ich kein Problem mit. Auch mit einer thermischen Nutzung. Auch das ist ja die nächste Stufe, also eine Wärmepumpe in den See reinzutun oder Fluss, um im Winter die Wärme dort rauszuziehen und Gebäude zu heizen. Auch das ist ein Beitrag, um energetisch von den fossilen Energieträgern etwas wegzukommen. Alles kleine Schritte, aber durchaus denkbar und machbar.
Dies war eine Folge des Podcasts Alles klar, der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Vielen Dank für euer Interesse. Ihr habt noch Fragen rund ums Wasser? Vielleicht findet unsere Ausstellung Alles im Fluss Wie die Klimakrise zur Wasserkrise wird schon antworten. Gern klären wir noch offene Fragen, auch in einem unserer nächsten Podcasts, beziehungsweise auf einer Veranstaltung. Fragt gern nach bei uns.